Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Ja, hallo liebe Mountainbike-Fans. Willkommen zu einer neuen Folge von Alles ist fahrbar, der Podcast von Mountainbike. Mein Name ist André Schmidt, ich bin Redaktionsleiter von Mountainbike und normalerweise ist ja hier mein Kollege, der Christian Zimmek, der den Podcast macht. Heute ist eine kleine Ausnahme und die hat quasi nachbarschaftliche Gründe, weil ich bin gerade in Osttirol und mich hat jemand aus Südtirol besucht oder besucht mich gerade und ja, der stellt sich jetzt mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin der Stauder Roland, komme aus Sechsten, aus der Nachbarprovinz hier. Zwar ist das schon Italien, Südtirol. Und ich kenne jetzt den André schon doch eine lange Zeit, haben uns aber jetzt lange nicht mehr gesehen. Und mich freut es, dass ich jetzt da sein kann.
Erzähl doch mal, Roland, wer bist denn du überhaupt? Oder was hast du denn mit dem Thema Mountainbike zu tun? Oder wie bist du überhaupt zum Mountainbike gekommen?
Oh, das ist eigentlich mein ganzes Leben, mich mit Mountainbike in Verbindung zu setzen. Mit 16 Jahren, da reden wir jetzt vom Jahr 88, hatte ich mein erstes Mountainbike. Da war ich in Sechsten mit einem Freund der Einzigste. Also das kam erst ganz neu von Übersee her. Und ich war sofort Feuer und Flamme. Vorher noch bin ich viel in den Bergen unterwegs gewesen, aber dann das Rad als Mittel, schneller in die Berge zu kommen, hat mich fasziniert. Und seitdem ist das einfach ein Sport, der mich bis heute begleitet. Gab es dann in meiner Nachbargemeinde gleich einen Mountainbike-Bauer, den Troger Bike. Der hat mir dann 2 Jahre später ein Rad zur Verfügung gestellt und mich dann auch mitgenommen zu den Rennen. Und das heißt, ich bin dann auch ewig lang im Rennzirkus unterwegs gewesen.
Was heißt denn Rennzirkus? Was bist du denn für Rennen gefahren und war das nur so auf Hobby-Ebene oder?
Ja,
das war ja schon ein bisschen mehr dann irgendwann, gell?
Anfangs natürlich war man einfach begeistert. In Toblach, auch bei mir zu Hause, gab es schon ein Grundig World Challenge mit einem John Tomek oder Tinker Juarez, also die Legenden von Beginn an. Wir standen da und haben zugeschaut. Wir durften auch Rennen fahren als Vorbereitung, am Tag vorher. Und das waren unsere Idole und da wollte man irgendwo hin. Anfangs war es auch gar nicht ganz so schwer, um ein bisschen mitreden zu können. Ich kann mich erinnern, ich bin auch relativ schnell schon Weltcuprennen gefahren. Anfangs natürlich Cross-Country. War da eigentlich nie so richtig gut, weil im Grunde bin ich kein eingefleischter Rennfahrer. Also mir hat ein bisschen der Kampfgeist gefehlt. Im Cross-Country musste man einfach ein bisschen frech und mit den Ellenbogen fahren. Zum Glück gab es dann irgendwann Marathonrennen, wo du einfach konditionell gut fahren musstest. Und das war dann meine Disziplin und wo ich auch recht gut unterwegs war.
Ja, erzähl mal, was waren dann so deine großen Erfolge? Also Marathon und Roland Stauder, das hat man ja, glaube ich, so ja, schon über viele Jahre dann auch wirklich miteinander verbunden. Also auch in Deutschland warst du dann ja vielen ein Begriff. Bist du auch für eine deutsche Marke gefahren, dann lange, lange, lange Zeit. Und dann kam ja auch noch, ja, so ein bunter Helm dazu.
Genau, also man, wie es halt im Leben so ist, ich bin immer auf der Suche nach dem Glück, hatte dann auch das Glück, dass man zu mir gekommen ist. Ich bin dann für eine deutsche Radmarke gefahren. Und
Coratec war das, darf man ja ruhig
das,
sagen.
Das war Coratec, ganz genau. Und mein ganz großer Türöffner war eben auch hier in Lienz, wo du jetzt zu Hause bist, der Red Bull Dolomitenmann. Natürlich ein Rennen vor meiner Haustür. Berghoch war ich immer sehr schnell, bergunter hat es mir keine Probleme gemacht und da war ich einfach gut. Da war dann Red Bull und hat mich gesehen und sind spontan zu mir gekommen und haben mich für ihr Team das Jahr drauf angeheuert. Und da war dann wieder das Glück, dass ich, glaube ich, als Position 6 als letztes Mitglied von dem Rennen gestartet bin und als erster dann über die Ziellinie gefahren bin. Das war dann so cool und für die Sponsoren so toll, dass ich dann auch da geblieben bin. Also ich war dann lange Red Bull-Athlet und da war es dann richtig toll. Ich glaube, es gibt auch kein Trainingszentrum, außer vielleicht olympische Stützpunkte, die professioneller mit den Athleten zusammengearbeitet haben wie Red Bull. Und das durfte ich nutzen und ich konnte auch aus denen tolle Ergebnisse dann beziehen.
Mhm. Ja, was waren es denn dann, die großen Erfolge?
Dann gab es eben den World Series, also so ein Weltcuprennen im Marathonbereich. Das konnte ich dann mal gewinnen. War immer gut, dass ich konstant das ganze Jahr gut war. Für WM-Titel hat es nicht gereicht, aber eben den World Series.
Den Overall dann, genau.
Ja. Genau, das habe ich gewonnen. Aber dann eben so eine Crocodile-Trophy, so Langstreckenrennen konnte ich gewinnen. Oder eben beim Dolomitenrennen oder Tagesrennen, da war ich immer recht gut. Und genau, das hat dann gereicht, um eben professionell Rad zu fahren.
Dolomitenrennen hast du ja dann, glaube ich, auch im Team ein paar Mal gewonnen. Muss man vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Es ist ein Mannschaftsvierkampf, der aus Berglauf, Paragliding, Mountainbiken und Kajakfahren zusammengesetzt ist. Das heißt, da bilden sich dann immer Teams, die ersten 10 sind oft so aus Profis zusammengesetzt, dann der Rest ist dann so ein bisschen auf Amateurniveau. Ist hier zumindest in Osttirol immer noch glaube ich, die größte Sportveranstaltung überhaupt. Und ja, da warst du oft dabei und, glaube ich, dann auch immer im Red Bull-Team und auch häufig erfolgreich.
Ja, ganz genau. Das war immer spannend, weil die Mannschaften haben die besten Mountainbiker im Cross-Country-Zirkus so eingekauft, waren dann mit mir auf der Startlinie. Aber beim Dolomitenmann, da war ich dann doch immer recht gut und schnell. Ich kann mich mal erinnern, das war jetzt nicht der Lienzer Dolomitenmann, sondern in Rio de Janeiro in Brasilien wurde der Dolomitenmann mal dort rübergebracht. Und da stand ich an der Startlinie mit Absalon oder die Fumic-Brüdern oder anderen hochkarätigen Cross-Country-Fahren. Und ich habe das Rennen eben vor Absalon gewonnen. Und er hat mich nicht gekannt. Also ich war nie im Cross-Country zu seiner Zeit. Und er hat das auch nicht verstanden, dass da jemand schneller sein konnte als er. Das sind dann so meine persönlichen Highlights in meiner Rennlaufbahn. Am Ende hat das niemanden interessiert, aber für mich war es doch ganz toll. Beim Dolomitenmann eben hier in Lienz habe ich viele Male das Rennen gewonnen und tolle, tolle Erlebnisse eben mit meiner Mannschaft gehabt.
Da muss man vielleicht auch noch so ein bisschen erklären, dass das die Radstrecke beim Dolomitenmann jetzt für ein Rennen eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil man fährt eigentlich einen Berg hoch und einen Berg wieder runter. Also es hat tatsächlich dann mit so Cross-Country oder auch mit Mittelgebirgsmarathons wenig zu tun. Passt aber natürlich hier in die Bergwelt irgendwie rein. Und da kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu dem, was dann danach kam, was ja auch viel mit Dolomiten zu tun hat, nicht mit den Lienzer Dolomiten, aber mit den Sechsner Dolomiten.
Ja, dann irgendwo wird man älter und man fragt sich, was man nach der Laufbahn machen möchte. Ich habe das Glück, in einer tollen Landschaft aufgewachsen zu sein, die Berge vor der Haustür, und habe auch viele Leute und tolle Leute kennengelernt, und mir war es einfach ein Anliegen, ein bisschen was weiterzugeben und Tipps weiterzugeben und eben mit Freunden auf eine Strecke zu gehen. Und ich habe dann gedacht, okay, das könnte man dann touristisch nutzen, um eine Großzahl von Mountainbike-Begeisterten motivieren, in meine Heimat zu kommen. Und ich denke eben, der Mountainbike-Sport ist so wunderschön, dass es mir so ein Anliegen ist, Leute zu motivieren für diesen tollen Sport. Und dann habe ich eben Stormen gegründet. Das ist jetzt auch schon 13, 14 Jahre zurück. Aber das war dann recht erfolgreich und ist recht erfolgreich. Und mich freut es immer wieder dann, wenn die Leute kommen und sie gehen auf die Strecke. Und danach kommen sie dann zurück, um eben ihren Pokal abzuholen. Und für manche ist es dann so ein Erlebnis, was sie fürs Leben dann behalten.
Erklär doch mal denen, die das jetzt vielleicht, also ich glaube, gerade bei unseren Stammlesern ist das Thema Stoneman und vor allem dann der Stoneman Dolomiti, mit dem alles angefangen hat, ein ganz fester Begriff, aber vielleicht so bei unseren Hörerinnen und Hörern kennen das nicht alle. Was ist denn der Stoneman? Du hast im Prinzip, oder kann man das so sagen, du hast deine Trainingsstrecke zur Tour umgewandelt.
Ja, eigentlich schon. Es ist halt eine sehr lange Strecke. 120 Kilometer bei 4000 Höhenmeter, sehr lange steile Anstiege. Also beim Stormen sind so drei Sachen vordergründig. Ein tiefes Naturerlebnis, das natürlich hat man mit den tollen Bergen. Dann eine Grenzerfahrung. Es ist nicht einfach, einen Stormen zu fahren. Man muss schon sportlich sehr ambitioniert sein. Und das macht es eben dann am Ende auch aus. Also man leidet beim Stormenfahren, aber wenn man es dann geschafft hat, dann prägt sich das ein und man vergisst es nicht. Und das ist dann ein bisschen der Erfolg von der ganzen Stormen, vom ganzen Stormen-Konzept. Ich habe auf einer Strecke dann Checkpoints eingerichtet, dass wir das ein bisschen kontrollieren können und habe dann ein Limit gesetzt, dass man die Strecke an einem Tag, zwei Tage oder eben maximal drei Tage fahren kann.
Das heißt, um das auch nochmal so ein bisschen auszuführen, man meldet sich bei dir an und kriegt, glaube ich, ein Starterpaket und kann aber dann, ist dann auf der Strecke, im Prinzip ist man alleine oder halt in der Gruppe, wie man das fahren möchte. Und dann kommen immer wieder diese Stempelstellen.
Ganz genau, ganz genau. Das ist eben schön auch, man kann alleine fahren und man hat nicht wie bei Rennen den ganzen Stress vorher, sondern man kann sich das einteilen, wie man möchte, mit den Freunden, mit der Familie oder eben alleine. Und schön ist auch, wenn man dann einen Berg geschafft hat und da ist ein Checkpoint, so eine Stempelstelle und man hat dann einen Stempel geholt und wird so belohnt und hat ein Ziel, dass man eben beim Dolomiti sind es 5 Stempelstellen, bis man alle abgehakt hat. Und bis jetzt gibt es auch 3 Generationen, die sowas fahren können. Erst letztes Jahr hatte ich ein tolles Erlebnis mit einem Gast, der war geboren 1936, also 86 Jahre hatte er. Wow. Und da kam zu mir, wir haben so einen Stormen-Shop, also wo man das Startpaket sich holt und kauft. Und dann stand er vor mir und hat gesagt, er möchte Stormen fahren morgen. Und da habe ich gesagt, nein, das ist nur für sehr, sehr gute und ambitionierte Sportler. Das geht mit so einem Alter nicht mehr. Da sind auch Trailpassagen dabei, nicht ungefährlich. Und dann hat er mir gesagt, er weiß Bescheid. Er hat sich das schon alles angeschaut. Und es ist sein Traum, das zu machen. Und für mich ist das so ein einschneidendes Erlebnis, was ich auch nicht mehr vergessen werde. Also wenn ich Stormen gemacht habe, dann ist es nicht primär, um damit Geld zu verdienen, sondern um solche Emotionen zu schaffen. Wenn da ein Mensch mit 86 Jahren kommt, um Stormen als ein Ziel nennt und das fahren möchte, dann bewegt mich das. Er hat es am den Jahr dann nicht geschafft, das war einfach nicht möglich. Ich habe dann gesagt, komm ein Jahr später wieder, das war dann letztes Jahr und ich fahre dann mit dir mit. Und letztes Jahr haben wir es dann in 3 Tagen geschafft, schon natürlich eher mit E-Bike, aber trotzdem, er ist dann jetzt ein Stormen-Finisher und das hat mich dann schon berührt. Und ich denke, da freut mich dann meine Arbeit, weil es geht eben primär nicht um das Geld verdienen, sondern um eben so Verbindungen mit Menschen zu haben und einfach was Tolles für mich auch zu bekommen.
Du hast ganz am Anfang den Stormen Dolomiti kurz skizziert, 120 Kilometer so ungefähr, 4000 Höhenmeter ungefähr. Wo geht's denn da lang?
Das bei uns sind natürlich sehr steile Anstiege und lange, vor allem lange Anstiege. Das Sexton, die Umgebung, ist auch ein Kriegsgebiet vom Ersten Weltkrieg. Da wurden dann in den Zwischenkriegsjahren viele Militärstraßen gebaut. Zur Freude jetzt für uns Mountainbiker und das nützen wir auch. Also es geht eine 1200 Höhenmeter hohe Militärstraße bis zu dem Markinkele hoch. Das Highlight ist dann eine Trailpassage von 17 Kilometer. Die habe ich dann Demutpassage genannt, weil der Berg Demutspitz heißt. Aber Demut passt auch zu dieser Passage. Die ist absolut nicht einfach. Man muss schieben. Man muss manchmal auch das Rad schultern. Es ist nicht ungefährlich, aber das sind dann Erlebnisse, wie man sie sonst oft so in entlegenen Gebieten kennt und eben nicht bei uns. Da kann man dann 3-4 Stunden unterwegs sein, wo man keine Menschen trifft, viele Murmeltiere. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass es doch ein großes Naturerlebnis ist. Natürlich kommt man immer wieder in die Dörfer zurück, die natürlich kulinarisch auch vieles anbieten. Eben Südtirol hat ja da ihre Vorteile auch. Und so ist es im Ganzen recht eine tolle Strecke geworden.
die ja sogar ein bisschen grenzüberschreitend ist. Es geht zwischendurch mal kurz nach Osttirol, viel in Südtirol. Es gibt aber auch, so, wenn man es mal so in Anführungszeichen sagen kann, nach Kernitalien rüber. Also man erlebt da auch einiges auf den ein Tagen, zwei Tagen oder drei Tagen.
Ja, ganz genau. Es sind ja zwei Länder eben. Die Demo-Passage geht genau auf dem Grenzkamm zwischen Österreich und Italien. Dann komme ich auch in das Veneto, also in das richtig Italienische, wo man nur noch Italienisch spricht, hat seinen Flair. Also ich bezeichne es als Geheimtipp für Mountainbiker. Und das kann man auch eben beim Stormen auch spüren, weil man da ungefähr 25% dort lang fährt und eben dann wieder zurück nach Südtirol kommt. Auch eben von den Hotels und von den Unterkünften hat man so ein Feuerwerk von allem. Also man kann toll auf Urlaub am Bauernhof übernachten, aber dann hat man auch den ganzen Luxus von den Wellnesshotels, von super tollen Bike-Hotels, was dann auch in Österreich wieder ein bisschen anders ist und eben vor allem in Italien anders ist.
Und das kann ich mir aussuchen, also wo ich übernachte, oder ist das irgendwie vorgegeben, also wie ich mir die Strecke, du hast ja selbst gesagt, man kann sie in einen Tag oder in zwei Tagen oder in drei Tagen fahren, das ist so das Konzept, aber wie ich mir die aufteile, wenn ich jetzt sage, ich fahre die jetzt relativ gemütlich, wie gesagt, ist ja immer noch eine stramme Leistung, sie auch in drei Tagen zu fahren, aber wenn ich jetzt sage, ich fahre sie relativ gemütlich, dann kann ich mir schon auch aussuchen, gut, ich kann nicht, wahrscheinlich nicht mitten in der Demut-Passage übernachten, oder ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber ansonsten kann ich mir das aussuchen. Oder ich kann auch oben auf Hütten übernachten, oder geht das nur im Tal?
Ganz genau, das ist so individuell, dass wir das gar nicht anbieten können. Das ist dann auch von der Saison sehr unterschiedlich. Aber eben, ob man dann in einem Bike-Hotel absteigt oder auf den Hütten übernachtet, das sucht sich jeder selber aus. Auf alle Fälle ermöglichen wir das. Es gibt tolle Partnerhotels und Partnerhütten vom Stormen, sowie die Leckfeldalm auf Osttiroler Seite oder eben die Sillener Hütte auf Osttiroler Seite. Wunderschöne Hütten mit tollen Wirtsleuten. Und das macht eben am Ende auch so ein Erlebnis Stormen aus. Man weiß gar nicht, wen trifft man, auf welcher Hütte, wie sind die Hüttenleute, aber man bekommt in so kurzer Zeit so sehr viel Inputs, dass das eben so ein Stormen ausmacht.
Wie finde ich denn die Strecke? Brauche ich ein GPS-Gerät? Brauche ich mein Handy-Navi, was dann wahrscheinlich gar nicht so lange durchhält? Also wie, oder brauche ich Karten? Wie funktioniert das?
Die Strecken sind gut beschildert, also man könnte theoretisch auch ohne GPS-Gerät fahren. Beim Dolomiti ist das nur mit ganz einfachen Symbolen auf dem Boden gesprüht, also so ein groß grünes Stormen-Symbol auf Boden, auf Bäumen. Es gibt eben noch andere Stormen-Trails, mittlerweile sind 5 Stück in 5 Ländern.
Kommen wir gleich auf jeden Fall.
Alle, klar. Normalerweise, oder alle anderen Stormen-Trails bis auf den in Italien, das ist eben bedingt, weil es in Italien andere Gesetze gibt und viele Grundeigentümer, und da ist es nicht immer erwünscht, so Schilder aufzustellen. Aber sonst sind alle Stormen-Trails beschildert mit sehr vielen. Also in Belgien sind das 2000 Schilder auf 150 Kilometer. Wir legen schon viel Wert, dass man die Strecke gut findet. Man ist natürlich nicht gefeit von, dass irgendwo die Natur ein Schild, der Wind vielleicht runterbläst oder eben dann gibt es bei uns strenge Winter, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben auch Gebirgstracks dazu, zu vielen Varianten. Kann man bei uns bekommen. Also es ist halt so, dass sehr viele mit GPS unterwegs sind. Ist auch einfach, vor allem wenn man dann auch das an einem Tag macht, dann ist es halt angenehmer, wenn man schnell weiß, da vorne muss ich links fahren und nicht das Schild suchen muss.
Ganz am Anfang hast du die Strecke aber ja noch anders markiert und da hat das ja auch den Namen her, oder?
Das war mehr so ein Wunschdenken, also Stormen, das sind Steinmännchen. Die gibt es ja, ich glaube, die kennt jeder.
Der mal so in den Bergen oder vor allem in den Dolomiten war, ja.
Genau, und das waren tatsächlich
so aufeinander getürmte Steine quasi, genau.
Ganz genau, und ich habe mir eingebildet, dass ich den Stormen Trail mit solchen Steinmännchen auch beschildere oder hinweise. Das natürlich klappt bei 120 Kilometer nicht auch, weil eben Weidetiere sind, Kühe, die reiben sich dann gerne das Fell und dann fallen die um und dann ist es schwierig. Das geht in ganz im Hochgebirge gut. Es gibt noch einige Steinmännchen auf dem Stormen Dolomiti, da gibt es doch noch einige, aber sonst...
Und die hast du selbst aufgeschäufelt?
Klar, ich bin auch jedes Jahr unterwegs. Da beginnt jetzt so die Zeit, ein Monat vorher, sobald dann der Schnee weg ist, gehe ich auf die Strecke. Es braucht immer wieder Nacharbeiten, so vom Schnee, von Lawinen, dass da Steine liegen, dass man ein bisschen was machen muss. Das mache ich sowieso. Und natürlich auch die Beschilderung beim Dolomite wird jedes Jahr neu gemacht. Steinmännchen stelle ich dann auf, wenn es nicht mehr steht, aber da gibt es dann nicht so viele, nicht, dass man jetzt denkt, das sind 120 Kilometer Steinmännchen.
Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kriege ich aber selbst ein Steinmännchen.
Das ganz genau. Also ich habe da eine Trophäe, die habe ich selber so mir rausgedacht. Und ich denke, es ist eine schöne Idee, weil man kann sich mit einem Stein belohnen. Das heißt, wenn man jetzt auf die Strecke geht und das an 3 Tagen schafft, dann bekommt man einen Stein, der halbseitig in Bronze bemalt ist. Bronze für 3 Tage, Silber für 2 Tage und Gold für 1 Tag. Und den setzt man sich auf den Holzsockel und obendrauf gibt es noch das Logo vom Stomen in rostiger Farbe. Und wenn man dann ein zweites Mal oder eben den Stomen Trail im Ausland, in anderen Ländern fährt, bekommt man auch einen Stein und den kann man auf die gleiche Trophäe draufsetzen. Und so hat man dann irgendwo zu Hause Trophäen mit vielleicht 5 Steinen. Es gibt bereits Trophäen, die sind über 20 Steine, die stehen dann gar nicht mehr, so hoch sind die. Aber dann kann man auf einer Trophäe sich die ganzen emotionalen Erlebnisse herstellen und vielleicht schaut man es an, vielleicht im Winter und denkt dann gerne wieder zurück.
Wie viele, von wie vielen Mountainbikerinnen und Mountainbikern sprechen wir denn da jetzt, wenn wir mal den Dolomiti nehmen, wie viele machen das denn im Jahr?
Beim Dolomiti hat sich das ein bisschen eingependelt jetzt auf ungefähr 1.500 bis 2.000 offizielle Starter. Der Dolomiti natürlich durch seine Lage und seinen Wintern ist sehr kurze Saison. Wir haben nur knappe 4 Monate. Auch das ist natürlich ein Punkt, wieso nicht so viele sind. Er ist auch vielleicht der Spur schwieriger wie die anderen Stormen Trails, die dann mehr die richtig guten Biker anspricht. Sonst auf allen anderen Stormen Trails gibt es wesentlich mehr Starter.
Wobei 1.500, 2.000 jedes Jahr ist ja schon auch eine stolze Summe. Bist du denn dann bei den Gemeinden vor Ort oder bei den Touristikern vor Ort, als du diese Idee hattest? Das gehört ja jetzt so ein bisschen zum touristischen Angebot in Sechsten und Umgebung ja auch dazu und ist ja wahrscheinlich da auch inzwischen gern gesehen. Wie war das denn am Anfang? Oder hat man da am Anfang gesagt, oh Gott, der Stauder, der spinnt?
Gut, ich denke, bei Stormen, was ich jetzt mache, greife ich immer wieder gerne zurück auf meine Rennfahrlaufbahn. Da sammelt man sich auch gewisse Eigenschaften an. Als Rennfahrer muss man natürlich, darf man nicht aufgeben oder sollte nicht aufgeben. Und so war es beim Stormen. Es ist absolut nicht einfach zu kommen, zu sagen, ich mache da jetzt mal. Da ist schon sehr viel Gegenwind. Aber ich habe halt nicht aufgegeben. Und ich war überzeugt von der Sache. Und natürlich habe ich auch ein paar gute Freunde gebraucht, die mir geholfen haben. Und so habe ich dann das schon durchziehen können. Aber ich kann mich gut erinnern, zu Beginn, da habe ich alleine Steinmännchen aufgestellt und das geht fast nicht auf 120 Kilometern, da reicht einfach eine Person nicht aus. Und die vom Tourismus sind in die Schweiz gefahren, um so ein Mountainbike-Konzept anzuschauen, um sich Infos zu holen. Und die wollten mich mitnehmen, weil ich halt eben als Rennfahrer auch ein paar Ideen habe. Und die haben gesagt, komm, fahr mit uns in die Schweiz, wir schauen uns das an. Und dann habe ich halt gesagt, komm, wäre schöner, wenn ihr mir alle helft, Steinmännchen aufzubauen. Wir müssen nicht in der Schweiz schauen, was geht. Die Landschaft und die Berge haben wir vor der Haustür, wir müssen nur was tun. Und das war so ein schöner, wo ich gerne zurückdenke, wie der Anfang war. Aber auch klar, ich verstehe manche schon, wenn man nicht an was glaubt und man kann nicht zu allem das okay geben, aber eben bei mir hat es halt funktioniert.
Und dann wurde aus einem Stoneman, ja, wurden ja mehrere. Also du bist ja mit deiner Idee dann quasi durch Europa getingelt. Wie kam's dazu oder was war der zweite Stoneman und wie ging es dann weiter?
Auch da ist wieder eben meine Rennfahrgeschichte vorher. ein großes Thema, weil Rennen werden meistens in den Tourismusdestinationen veranstaltet. Und da war ich doch in sehr vielen unterwegs und habe Gebiete gekannt und habe dann gewusst oder gedacht, wow, das könnte man auch da machen. Und also meine Idee ist immer noch, dass ich irgendwann so 10 Stomen-Trails in 10 verschiedenen Ländern in Europa habe, weil ich es einfach schön finde, so eine grenzüberschreitende Konzept zu haben, wo man eben so mit Leuten eben sich austauscht, was ja auch gut funktioniert hat. Es kommen jetzt so viele belgische Gäste nach Südtirol und ich finde das spannend, weil man hat andere Leute und bekommt auch andere Ideen und ist auch offen dann für Neues. Und so hatte ich dann wieder das Glück, dass ich in Deutschland tolle Leute kennengelernt habe und die mir dann auch in Stomen umgesetzt haben, verwirklicht haben, weil es auch nicht ganz so einfach ist, Genehmigungen zu bekommen und einfach so ein Streckennetz beschildern zu dürfen. Und das ist uns dann in Deutschland im Erzgebirge gelungen.
Und wie viele haben wir inzwischen und wo sind die alle?
Der zweite war eben für Deutschland, das Stomen Miriquidi im Erzgebirge. Dann ist Schweiz gefolgt. Schweiz natürlich in einem wunderschönen, sehr schroffen Gebiet beim Aletschgletscher im Wallis. Genau, und dann war in Österreich bei den Dauern der
Taurista.
Stomen Taurista. Mhm. Und jetzt vor ein paar Jahren kam Belgien dazu, das Stomen Ardwenna in Belgien.
Und die sind alle von der Länge her ähnlich oder?
Die sind alle von den Ansprüchen ähnlich. Also, dass man wichtig ist, dass man, wenn man den Dolomite an einem Tag schafft, auch den Gletschara an einem Tag schaffen sollte.
Das ist der in der Schweiz.
Genau, weil der hat halt nochmal mehr Höhenmeter, nochmal steilere Höhenmeter. Und es wäre schade, wenn man das dann nicht schafft als Top-Mountainbiker. Sonst gibt es in Belgien den Stomen Ardwenna, der hat 170 Kilometer, also deutlich mehr.
Deutlich mehr, aber weniger Höhenmeter.
Ganz genau, hat halt dann ein paar weniger Höhenmeter.
Mhm. Du bist sie wahrscheinlich alle schon gefahren. Wie würdest du diese charakterisieren? Ich glaube, die Berge geben natürlich viel vor, die Landschaft gibt viel vor. Im Erzgebirge sieht es anders aus als im Wallis, aber könntest du jeden Stoneman so mit einem Satz charakterisieren?
Ich habe so ein paar schon Gedanken im Kopf, zum Beispiel Stoneman Miriquidi in Deutschland, wo man sehr viel in Wäldern unterwegs ist, in tollen Mischwäldern. Und für mich als Bergmensch, ich kann mich erinnern, das erste Mal stand ich so unter einer großen Buche im Herbst bei wunderschönem Wetter, hat mich fasziniert, so in den dichten Wäldern zu stehen. Und auch das ist ein wunderschönes, tolles Naturerlebnis. Also ein großer Kontrast zu den schroffen Dolomitenbergen hat mir das richtig gut gefallen. Ich möchte auch für jeden Stomen-Trail so ein bisschen an Charakter raussehen. Eben Dolomite, die schroffen Berge. Bei Miriquidi sind es eben die tollen Wälder. Dann Schweiz, da gab es auch Konkurrenz. Also es ist schön, dass ich mache nur einen Stomen-Trail pro Nation. Also es wird eben keine zweite Stomen-Trail-Strecken in den Ländern geben. So hat man sich dann ein bisschen gematcht, wer möchte den Stomen für die Schweiz. Und als eben dann das Angebot vom Wallis, vom Aletschgletscher kam, wusste ich, der Aletschgletscher, so ein tolles Naturschauspiel, wäre schön, wenn das dabei sein könnte. Und man hat einen Checkpoint, wo du runterschaust auf den Gletscher, der immerhin jetzt noch eine Dicke hat von 900 Metern. An der dicksten Stelle ist das schon sehr imposant zu sehen. Dann Taurista, sehr viel Almgebiet, also wunderschön, tolle Leute, sehr freundliche Leute dort. Und in Belgien sowieso ganz interessanter Stomen, da kommt alles auf einmal, also da kann man feiern. Man möchte mir so aufdrängen, dass natürlich Bierland ist. Man kommt auch nicht durch beim Stomen Ardwenna ohne Bier zu trinken. Aber es ist schön, es hat auch so ein Hochmoor, ich glaube das höchste Hochmoor von Europa, wo man langfährt, auch von den Natureinflüssen sehr interessant.
Es gibt auch schon Leute, die alle gefahren sind.
Ja, das ist spannend, weil es ist trotzdem, wenn es auch kein Rennen ist, eine Challenge. Viele machen sich zum Ziel, jedes Jahr einen Stormen Trail zu fahren oder jedes Jahr nochmal den Stormen zu fahren. Viele haben schon jeden Stormen Trail gefahren. Da steigert sich, dass man jedes Jahr alle Stormen Trails fährt.
Okay, das gibt es auch alles.
Es ist verrückt, man glaubt, es gibt gar nichts mehr, aber ich hatte vor 2 Jahren einen Gast, der ist, ich muss jetzt dazu sagen, es gibt Stormen mittlerweile mit dem Rennrad und es gibt auch Stormen zum Wandern beim Dolomiti.
Ja, nur beim Dolomiti, oder?
Nein, es gibt jetzt in der Schweiz, im Wallis, einen Stormen zum Wandern und in Deutschland gibt es einen Stormen fürs Rennrad auch. Und der Sportler, der hat alle drei Stormenstrecken, Mountainbike, Wandern und Rennrad nonstop gemacht.
Ja.
Und vielleicht, um gerade mal zu sagen, eine Stormen-Trail in Gold zu fahren, also ich war Rennfahrer, aber ich könnte es heute nicht mehr schaffen. Also man muss da schon richtig gut trainiert sein, um eine zu schaffen. Und der ist das nonstop gefahren. Und eben, aber wie ich vorhin gesagt habe, ein 86-jähriger Gast, das ist ein Rekord. Also das sind schon spannende Challenges, die da sich die Leute selber machen.
Jetzt haben wir ja schon zwei Extreme, also den 86-Jährigen und dann derjenige, der das quasi dreimal hintereinander macht. Das sind aber schon so die Extrempole. Was ist denn, gibt es den typischen Stoneman-Fahrer oder die typische Stoneman-Fahrerin oder ist das wirklich so breit gefächert und ist das auch genau das, was du eigentlich willst? Also dass es
ganz genau.
Ganz, für ganz viele ein Erlebnis ist und eben nicht nur für den Top-Sportler.
Ganz genau, das ist ja das Schöne. Ich habe in Riva beim Bike Festival, wo ich immer als Aussteller dabei bin, kam eine Frau vorbei, vielleicht zwischen 50 und 60 Jahre, die hat mich in den Arm genommen und ich habe die Frau nicht gekannt und ich bin mal ein bisschen erschrocken, vielleicht habe ich mir auch was eingebildet, aber die hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, danke für das Erlebnis Stormen Trail. Und auch das ist schön, also ist eine Frau, nicht typische Mountainbikerin, aber die hat sich durch den Stormen Dolomiti gequält, hat es geschafft und war glücklich, dass sie sowas überhaupt geschafft hat. Und das ist schön beim Stormen Trail. Es können 3 Generationen fahren. Es gibt auch Kinder, die mittlerweile schon Stormen gefahren sind mit ihren Eltern. Und es gab tatsächlich auch Kind, Vater und Großvater, die gemeinsam den Stormen Dolomiti gefahren sind. Und das macht's aus, weil unterm Strich geht es nicht um eine Challenge, nicht um den Stein, sondern um ein Erlebnis. Als Erlebnis Vater mit Kind, die ganze Familie, Mutter, Vater, Kinder. Und das ist schön, wenn man sie eigentlich motiviert, rauszugehen und Sport zu betreiben. Und eben Mountainbiken ist ein wunderschöner Sport, wo man recht weit kommt. Und das ist eigentlich so mein Gedanke, was ich den Leuten mitgeben möchte.
Und hält sich das als Idee, also du bist ja sogar expandiert mit der Idee, hält sich das irgendwie so konstant? Du hast gerade gesagt, beim Dolomiti pendelt, hat sich das so über die Jahre inzwischen eingependelt? Waren das am Anfang viel, viel mehr oder waren das auch mal viel, viel weniger oder ist das einfach so eine konstante, schöne Nachfrage danach?
Ich natürlich kann nur mit offiziellen Zahlen arbeiten. Das heißt eben, Gäste kommen und kaufen ein Startpaket. Ab dem Moment sind sie registriert und die habe ich dann schwarz auf weiß.
Man kann es ja auch einfach so fahren.
Ganz dann genau. Also halt sehr viele machen so. Natürlich für uns ist es dann schwierig, weil es ist halt doch viel Arbeit dahinter, um das am Laufen zu halten. Aber es gibt tatsächlich Leute, die dann ohne Startpaket fahren und trotzdem eben für Stormen in eine gewisse Destination gekommen sind.
Und das ist aber mehr oder weniger so ein konstanter Flow, oder?
Ah, doch, also und ich glaube, das kommt noch viel mehr. Also, mit Stormen, wir merken auch, wo wir in Belgien eröffnet haben, da waren sofort im ersten Jahr fast oder über 1000 Gäste, dass man relativ schnell schon Gäste erreicht. Und ich denke eben, die ganzen, nicht den Anspruch, aber den Stress, den man sich da macht, für Rennen zu fahren, das ist eben schwierig, weil man hat Stress in der Arbeit und sonst im Leben. Man sollte Radfahren und einfach Freude haben. Und beim Stormen kann man das. Und da hat man doch ein großes Ziel vor Augen und möchte es erreichen, vielleicht auch mit den Freunden. Aber man hat nicht den Stress, so das unbedingt machen zu müssen. Und das ist eine sehr angenehme Art, um eben Sport zu betreiben.
Als du auf die Idee gekommen bist oder als du dann den Stormen Dolomiti geschafft hast, da war ja ein Thema noch weit weg, was aber jetzt ja die Mountainbike-Szenerie ja fast schon ein bisschen überlagert, das Thema E-Mountainbike. Wie gehst du denn damit um? Weil das Konzept des Stormens war ja eigentlich, oder ist es ja eigentlich so, dass es eine sportliche Herausforderung eben an ein, zwei oder drei Tagen ist. Das E-Bike wird sie ja deutlich erleichtern.
Ja, die Frage wird mir sehr oft gestellt und ich habe immer so die Meinung, da wird so viel drüber geredet, ich bin halt aufgewachsen mit dem Mountainbike-Sport und kann mich gut erinnern, wo ich dann auf Berge hoch, nicht auf Berge, aber auf doch relative Höhe hochgefahren bin, dann gab es da die Wanderer, die haben das nicht so akzeptiert. Und jetzt kommen fast wir Mountainbiker in die Situation, dass wir die E-Biker nicht akzeptieren. Und da müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Ich finde es ja toll und wunderschön, dass man mit einem E-Bike die Sport betreiben kann und die Natur genießen kann. Also das Thema müsste mehr sein, wie gehen wir respektvoll untereinander um mit der Natur um. Und dann würde es das andere Thema gar nicht brauchen. Und Stormen kann man sehr wohl mit dem E-Bike fahren. Mich freut es, wie gesagt, selber letztes Jahr mit einem Gast oder mit mehreren Gästen schon mit dem E-Bike gefahren, weil das einfach toll ist. Auch Menschen, die nicht so fit sind, die nicht so trainieren können, dorthin zu motivieren. Das ist ja eine schöne Landschaft. Meistens geht es den Leuten gut, die bekommen ja was. Und ich glaube, man wird ein bisschen zufriedener. Und wieso sollte ich das nicht unterstützen? Und wir unterstützen das sehr wohl bei Stormen und freuen uns auch, wenn E-Biker drauf unterwegs sind.
Und da wärst du nie auf die Idee gekommen zu sagen, der kriegt jetzt keinen Stein, weil er mit dem E-Bike gefahren ist.
Da muss ich schon dazu sagen, der bekommt keinen goldenen Stein oder bronzenen Stein. Okay. Das wäre natürlich unfair, das könnte ich nicht machen. Mhm. Es gibt einen neutralen Stein. Ah. Der ist halt nicht in Gold, Silber oder Bronze. Da kann sich auch ein Stein verdienen. Es ist ja nicht so, dass das ganz einfach ist, gell, mit einem E-Bike den Stormen zu fahren.
Ich stelle mir zum Beispiel die Demut-Passage, die ich ja auch sehr gut kenne, mit dem E-Bike sogar sehr unangenehm vor. Also weil man da doch sehr viel tragen muss oder schieben muss und es so ein bisschen ausgesetzt, ein bisschen absturzgefährdet ist. Ich glaube, das ist mit dem E-Bike gar nicht so leicht.
Ich würde sagen, für 90% der E-Bike-Fahrer ist es nicht ganz ideal, also kann ich es nicht empfehlen. Aber ich glaube, André, du wärst sicher der Typ, der da sehr große Freude hätte, mit dem E-Bike lang zu fahren. Und ist auch schön. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe aktuell gar kein E-Bike, aber mache ich sicher, das wird gar nicht mehr so lange dauern, bis ich dann selber mit dem E-Bike unterwegs bin. Natürlich muss man dazu sagen, dieses Stormen-Strecken, es braucht ein bisschen andere Herangehensweise, mit dem E-Bike zu fahren. Vielleicht sind Varianten zu fahren, wie beim Stormen Dolomiti fährt man dann die Demo-Passage nicht. Mhm, trotzdem kann man die ganzen Checkpoints erreichen. Mhm. Und sowas kann man dann per E-Mail oder natürlich bei mir oder bei uns erfragen, um trotzdem ein tolles Mountainbike-Erlebnis zu bekommen.
Was kommt denn als nächstes? Gibt es noch einen Stormen, der schon in der Planung ist? Oder schielst du auf irgendwie ganz, ganz bestimmte Länder? Weil du hast jetzt gesagt, maximal ein Stormen pro Land. Jetzt ist mit Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, so der Alpenbogen ja zumindest schon mal fast abgedeckt. Slowenien gäbe es noch, aber...
Ja, es gibt noch vieles. Es ist auch, wir bekommen doch relativ viele Anfragen. Man muss schon sagen, es ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht hingehen und sagen, wir machen einen Stormen-Trail. Da müssen jetzt mal die ganzen Gebiete eingebunden werden. Also ob das Grundeigentümer sind, ob das die Jäger sind, natürlich politisch, ob man sowas überhaupt umsetzen kann. Es gab aber auch schon die Situation, dass wir in Kroatien alles auf den Tisch bekommen haben und wir dann gesagt haben, na, pass auf, das möchten wir für unsere Gäste nicht machen, weil das dann müsste man mit dem Flugzeug fahren und dann auch mit dem Schiff. Und dann ist es ökologisch für uns nicht ganz so stimmig. Also wir legen schon auch Wert, dass es so ein gutes Konzept bleibt. Nicht primär um Zahlen ausgehen, sondern wir möchten auch, dass der Gast aus Frankfurt nicht jetzt 1,5 Tage anreisen muss, um zum Storm & Trail zu kommen. Ob wir das jetzt so hinkriegen, weiß ich nicht ganz genau. Wir sind schon auf dem Weg, weitere Storm & Trails zu etablieren. Da steht noch sehr viel jetzt auf dem Schreibtisch.
Du sagst wir, das heißt, Stormman ist kein Ein-Mann-Betrieb Roland Stauder mehr.
Ganz genau, also es liegt schon die Marke und liegt schon bei mir, aber ich habe das nicht gelernt. Ich bin hauptsächlich Sportler und habe eigentlich Schreiner gelernt. Das hat jetzt eine Größe angenommen, wo ich da mit meinem Wissen nicht mehr weiterkomme. Ich habe eine Agentur aus Deutschland, sehr tolle Leute, fähige Leute, die mir natürlich ein bisschen den Weg ebnen und gemeinsam eben gehen wir da weiter. Und es ist auch, die letzten 3 Storm & Trails sind alle auf diese Agentur aufgebaut und durch diese Agentur eben zustande gekommen.
Was empfiehlst du denn jetzt jemandem, der ja schon Mountainbike fährt, aber vielleicht noch nicht so ganz so lange, der so seine Hausrunden fährt irgendwie und der möchte jetzt einen Stormman fahren? Nehmen wir mal den klassischen, also den Dolomiti. Was würdest du dem sagen? Wie soll der sich vorbereiten oder kann der das überhaupt?
Es gibt für alle Storm & Trails Homepage und da hoffen wir, dass wir Infos schon so weit angegeben haben, dass der Mountainbiker schon weiß, eben wie gesagt, mit dem E-Bike die Demo-Passage dann nicht fahren kann. Natürlich sind wir immer persönlich auch zur Stelle. Ich arbeite sehr viel mit Gästen persönlich, die fragen mich und versuche auch dann die besten Etappen für einen zuzuschneidern, ob er dann auf der Hütte übernachtet oder doch besser im Hotel. Auch eben Dolomit ist wieder anders wie in Belgien. Wir haben im Sommer viele Nachmittagsgewitter, da muss man dann auch auf die Sicherheit schauen. Und da ist es eben wichtig, dass auch die Gäste selber so viel Eigenverantwortung haben. Und das ist bei den Mountainbikern schon, die sind es gewohnt, die wissen, was sie auch im Rucksack dabei haben. Bei den italienischen Gästen ist es oft so, die haben gar keinen Rucksack, weil das ein bisschen von den Italienern so ist. Die gehen dann auf 120 Kilometer ohne Rucksack und dem muss ich dann schon sagen, na, pass auf, das ist schon eine Strecke, wo ihr auch eine Winterjacke braucht, auch wenn Sommer ist, weil es geht bis auf 2600 Meter hoch und da kann es dann auch durchaus sehr kalt werden.
Gibt es auch so richtige Wiederholungstäter, die das jetzt vielleicht seit 20 Jahren jedes Jahr einmal machen?
Ja, doch. Also meine Frau gehört dazu. bei meiner Frau ist so, die wünscht sich das immer wieder zum Geburtstag und so nicht müssen, aber doch, es ist ja nicht angenehm, so einen Storm zu fahren an einem Tag. Wenn auch ich dann das mit meiner Frau jedes Jahr mache und ich dann im Ziel bin, dann erlebe ich genau gleiche Emotionen wie meine Gäste. Und das tut mir gut, zu verstehen auch, was die Gäste da fühlen. Und deswegen eben macht man sowas. Aber es gibt, speziell beim Dolomiti, kommen die Gäste und man hat Freundschaften, sind da entstanden. Und das ist genau das Schöne, wo ich auch jetzt denke, oder wo man oft fragt, wieso machst du das noch oder möchtest du nicht das abgeben? Stellst du nicht einen anderen in den Stormy-Shop? Aber mich freut es, wenn ich mit Leuten rede und die kommen dann wieder. Und das ist wie Freunde treffen.
Das heißt, das ist auch so, zumindest jetzt über die Sommermonate, dein täglicher Beruf, dass du in deinem eigenen Shop, also du hattest ja früher, glaube ich, so einen US-Trailer und jetzt hattest du mir gerade vor dem Gespräch gesagt, hast du eine etwas andere Lösung. Du bist da auch wirklich jeden Tag, also man kann dich da auch erleben.
Ja, na, jeden Tag kriege ich nicht hin. Ich bin eben auf Messen unterwegs. Das schaffe ich nicht. Ich bin 3-mal in der Woche dort, sonst habe ich meine Mitarbeiter, aber auch der ist Sportler, Bergsteiger und auch Mountainbiker. Aber eben, es ist das ganze Jahr bin ich mit Stormy beschäftigt. Also jetzt im Winter bin ich viel auf so Erkundungsstrecken anschauen. Da ist halt dann doch viel Bürokratie auch dahinter, vor allem wenn man jetzt 5 Stormy-Strecken hat. Für mich ist das ein Jahresjob.
Die Länge und die Höhenmeter hatten wir ja schon besprochen. Wir haben auch schon so ein bisschen so das Thema Trails angerissen. Wie ist denn der generell so der fahrtechnische Anspruch? Also jetzt gerade für die Hörerinnen und Hörer, die das Thema Stormel vielleicht noch nicht so kennen, was muss ich da können an Fahrtechnik? Oder ist das sehr unterschiedlich je nach Stormel?
Ja, es heißt eigentlich Storm and Trails und nicht, dass man jetzt meint, das sind ist alles Trail. Es ist relativ wenig Trail. Wir pendeln uns dahin bei 10 bis maximal 20% von den Streckenlängen Trailpassagen. Da muss man dann durchaus auch schieben. In der Schweiz gibt es auch eine lange Schiebepassage, beim Taurista in Österreich auch eine sehr lange Schiebepassage. Was aber, glaube ich, auch gut ist. Wenn ich oft dort unterwegs bin und Leute treffe, die, ich sage jetzt, die fluchen mir das Kreuz ab, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber die sind nicht ganz begeistert, wenn die dann auf solchen Wegen das Rad schieben müssen. Aber das macht es am Ende aus. Das ist so gerade das Grenzerfahrung. Danach sind sie schon froh, es geschafft zu haben. Trotzdem dürfen wir das nicht überspannen, und noch längere Trails und schwieriger Trails einzubauen. Es gibt auf keinen der Stormen-Trails eine S3-Passage. Das ist dann schon, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber sehr schwere Sprünge oder sowas gibt es gar nicht. Es ist schon sehr überschaubar und es sind für sportlich ambitionierte Mountainbiker gut schaffbar.
Okay, das heißt aber dieser Thrill oder so dieses Bikepark-Feeling, das steht gar nicht im Vordergrund, sondern es ist schon ja, zum einen die sportliche Herausforderung, aber vor allem natürlich so dieser Landschaftsgenuss.
Würde ich schon sagen. Natürlich, genau. Also es gibt beim Stormen in Deutschland tolle Trailparks, die da eingebunden sind, wo viele dann ihren Spaß haben. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Also es ist hauptsächlich auf Naturtrails. Es geht um die Natur. Es geht die Natur zu erleben. Ich mache auch als Guide solche Strecken mit Gästen. Und da ist es mir das größte Anliegen, dass die Leute da mal stehen bleiben, sitzen, in die Landschaft schauen, weil es kommt mir fast so vor, dass das verlernt wird. Natürlich, die Räder werden auch immer schöner, immer toller. Da wird so viel über die Technik geredet und gar nicht über die Landschaft. Und um das geht es aber gar nicht. Es geht da nicht um die Technik. Es geht um die Freizeit, die die Gäste da erleben. Und da mal so ein Murmeltier zuzuschauen, wie da die da spielen. Man muss aber sich dann auch rantasten, so langsam. Wenn du da im Stress, oder nicht im Stress, aber mit Geschwindigkeit hinfährst, sind die weg und es ist nie mehr. Und das ist das Spannende an den Stormy-Strecken. Und das versuche ich schon eben den Leuten zu sagen: Kommt, fahrt mal langsamer, schöner 3 Tage wie 2 Tage, ihr könnt das mehr genießen und erlebt einfach die schöne Landschaft, die wir euch da versuchen zu bieten.
Zumal man den Stormen ja vielleicht auch wunderbar in einen Urlaub einbetten kann. Also wenn man eine Woche dann vor Ort ist, dann, dass man vielleicht 3 Tage den Stormen fährt, aber dann ja noch viele Tage vor Ort hat. Das sind ja alles schöne Regionen, in denen man, ja, oder tolle Regionen natürlich, in denen man auch noch was anderes erleben kann.
Ja, ganz genau, absolut. Jetzt auch unterschiedlich dann von Land zu Land. Deutschland, weiß ich, die bauen sehr viele Trails jetzt und so Bikeparks im Nachbargebiet. Und ist auch schön. Also ich könnte mir dann vorstellen, dass der italienische Gast eben bis ins Erzgebirge nicht für 2 oder 3 Tage fährt. Aber wenn er da noch ein tolles Seilbahn hat mit Trails und Flow-Trails, dann sagt, okay, dann fahre ich 5 Tage hin und gehe noch 2 oder 3 Tage Trail oder eben noch in andere Attraktionen. Das ist dann so mehr ein Thema für die Touristiker, die dann sagen, okay, wollen wir das Dormen? Passt er? Er bringt uns Leute. Was können wir dann mit den Leuten sonst noch eben ihnen bieten? Spannend.
Du sagtest zwischendurch mal ganz kurz, es gibt da auch Konkurrenzunternehmen. Also konntest du dir das irgendwie patentieren lassen, die Idee? Oder ist das im Prinzip, könnte jeder jetzt irgendwo so eine Mehrtagestour anbieten?
Ja, ich habe das nicht erfunden. Den Wanderpass zum Wandern, den gibt es schon ewig. Deswegen, ich habe da gar nichts erfunden und das ist auch nicht patentiert und mich freut es, wenn andere nachziehen. Es geht ja schlussendlich immer wieder um was Gutes zu tun. Und ich meine, wenn jemand Ambitionen hat, um Menschen zu motivieren, zu uns zu kommen, weil es da schön ist, was sportlich zu machen, dann kann ich da nie dagegen sein. Deswegen von dem her, Konkurrenz wird dann eh noch passen, dass wir schauen, die Strecke gut beieinander zu behalten und uns bemühen, das vielleicht so gut wie möglich weiterzumachen eben. Sonst eben Stormen als Begriff habe ich schon eben schützen lassen, das natürlich, oder das Logo, das schon.
Jetzt haben wir noch eine Sache ganz vergessen. Was kostet mich das denn?
Es gibt ein Basispaket, das kostet zwischen 20 und 25 Euro, oder ich glaube in der Schweiz kann es bis zu 30 Euro sein. Da bekommt man dann so ein Startpaket, so vielleicht viele kennen die Rennpakete, da sind dann auch Giveaways drin. Das ist natürlich dann auch eine Landkarte mit drin und der Stempelpass ist mit drin. Man bekommt dann auch eine Registrierung auf einer Finisherliste, ganz wichtig. Man wird dann auch gefinisht und da gibt es ja 55.000 Finisher auf allen fünf Ländern, die sich da einreihen. Da sieht man dann auch, wie oft die Gäste das gemacht haben. Und eben Radflasche, so Giveaways, das ändert sich dann oft jährlich. Das ist das Basic-Grundpaket. Dann eben die Trophäe natürlich wird handgemacht. Das ist doch ein bisschen Aufwand. Die kostet dann separat. Die komplette Trophäe beim Dolomit, die kostet 40 Euro zusätzlich.
Und wenn ich dann aber nur, in Anführungszeichen, nur einen weiteren Stein habe, dann zahle ich ein bisschen weniger.
Genau, der Stein kostet 20 Euro.
Okay. Ja, ich glaube, wir haben viel Neues und Altes oder viel Bekanntes natürlich von Roland Stauder gehört, aber auch für mich wieder viele neue Eindrücke in die Welt der Stowmans bekommen. Hast du noch was dir auf den Herzen liegt zum Thema Stowman oder was die Welt noch dazu wissen müsste?
Na, jetzt zum Stowman weiß ich nicht, aber die Saison beginnt, also bei mir ist noch Winter zu Hause, aber ich glaube, in Deutschland kann man schon biken. Also ich wünsche euch eine schöne Saison und unfallfreie Saison und genießt einfach die Zeit, egal ob das auf dem Stormen Trail ist, ob das in den Rennen ist, ob das mit Freunden ist. Deswegen und vielleicht motiviert ihr auch eure Kumpels oder wie ich vorhin schon mal gesagt habe, motiviert dann eure Kids, um sowas zu machen. Sie werden es euch danken. Also ich sehe das, ich habe selber zwei Kinder, es ist immer schwierig, Kinder zu motivieren für was Anstrengendes, auch Erwachsene für einen Stormen zu motivieren, weil es anstrengend ist, aber nur durch die Anstrengung bekommt man so kleine Glücksgefühle und das macht halt das Leben aus. Und wenn wir da dran ein bisschen halten, dann glaube ich, ist das schön und gut.
Ja, ich glaube, den Worten kann ich überhaupt nichts mehr dazufügen. Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Roland. Vielen Dank, Roland Stauder. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich und immer dran denken. Alles ist fahrbar, so heißt unser Podcast. Das Interview oder der Podcast gibt's auch noch zum Nachlesen im Mountainbike-Magazin. Ist noch nicht so ganz klar, in welcher Ausgabe es kommt. Deswegen einfach mal zum Kiosk gehen und reingucken. Wir sind das Orange Magazin, steht ganz groß Mountainbike drauf. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.